Menschen und ihre Geschichten, der Podcast aus der Region. Mein Name ist Philipp Sturm und ich nehme euch mit auf meine Reise zu spannenden Geschichten.
Hallo Janine.
Hallo Philipp.
Schön, dass ich bei dir sein darf in Meiningen, im SPD-Kreisbüro, ne? Oder?
In unserem Bürgerbüro.
Bürgerbüro.
Genau, ja, so nennen wir es. Ja.
Wo ist da der Unterschied?
Nein, es gibt keinen Unterschied. Hier treffen sich sowohl Kreisverband als auch Ortsverein, als auch die Fraktionen, die es brauchen für Beratungen. Und es ist jetzt auch seit Juni hier mein Wahlkreisbüro als Abgeordneter im Landtag. Genau.
Genau, da soll es so ein bisschen drum gehen, um dich als Person, wie du in die Politik gekommen bist. Du bist jetzt relativ frisch in den Thüringischen Landtag eingezogen.
Genau.
Seit Juni, wenn ich richtig
sehe. Seit 1. Juni Mitglied dort, ja.
Genau. Und mich würde so deine Vita so ein bisschen interessieren, wie du da hingekommen bist, wie so dein Weg ist. Und am Ende auch, du bist mein erster Gast aus den neuen Bundesländern, aus, wie sagt man, aus dem Osten.
Ja, darf man sagen.
Darf man das
kein Problem mit.
Okay. Draußen ist eine Baustelle an die Hörer, deswegen gibt es da ab und zu einen LKW, der vorbeifährt. Aber wir haben schon einen Podcast mit Heidi Gessner gehört, dass es geht, wenn da Traktoren vor oder größere Fahrzeuge halt vorbeifahren, dass es in Ordnung ist. Ja, erzähl mal kurz, wer du bist und was du machst, beziehungsweise wie du da hingekommen bist. Mal so allgemein angefangen.
Okay, versuche ich im Schnelldurchlauf vielleicht. Genau, mein Name ist Janine Merz, ich bin 1980 geboren, gleich hier um die Ecke im schönen Walldorf, das mittlerweile auch zu Meiningen gehört als Ortsteil. Und genau, habe hier mein Abitur gemacht am Hempfling-Gymnasium, habe eine ganz fundierte Ausbildung gemacht, gleich hier um die Ecke, nämlich auch in der damals Genobank, jetzt Raiffeisenbank Rhön-Grabfeld.
Da habe ich meine Ausbildung auch begonnen.
eine sehr gute, weise Entscheidung.
Ja.
Und habe dort genau die klassische Bankkauffrau-Ausbildung gemacht und bin danach, eigentlich direkt danach, zu einem Studium an einer Fachhochschule mit BWL, Schwerpunkt Wirtschaftsprüfung und Steuerrecht. Und bin da auch viele Jahre hängen geblieben in einer Steuerberatungsgesellschaft und habe so das so ein bisschen auch von der Pike auf nochmal gelernt und bearbeitet. Dann gab es einen kurzen dreijährigen Ausflug, für mich aber sehr interessant. Und als Meiningerin hängt da ja ein Herzblut dran ans Meininger Staatstheater. Dort habe ich 3 Jahre in der Verwaltung gearbeitet, dieses Vertragswesen vor allem bearbeitet. Aber das gibt nochmal einen ganz anderen Einblick in einer Arbeitswelt, auch eine wirklich sehr interessante, und man lernt sehr viele interessante Leute, Künstler sowieso auch kennen. Ja, und seit 1. Juni jetzt bin ich sozusagen Nachrückerin für unsere Finanzministerin Heike Taubert im Landtag.
Ist sie zurückgetreten oder wie?
Nein, es gibt, man kann als Ministerin gleichzeitig ein Abgeordnetenmandat haben, das kann man parallel begleiten. Es gibt aber in vielen Parteien den Wunsch nach einer Trennung vom Amt und Mandat, weil man, wenn man natürlich Minister ist oder Ministerin, die Zeit, um ein Abgeordnetenmandat auszufüllen, ziemlich gering ist, muss man ehrlicherweise sagen, weil man ja natürlich sein Ministeramt auch voll ausfüllt. Und da gab es den Wunsch, auch der Partei, die Linke macht das auch ganz konsequent und die Grünen, dass man das trennt, und dann war ich auf der Liste, auf der Landesliste, die nächste Nachrückerin.
Okay, jetzt versuchen wir das nochmal, was du im Schnelldurchlauf jetzt geschildert hast, nochmal so Stück für Stück so nachzuvollziehen. Also du hast dein Abitur in Meiningen gemacht und bist dann nach dem Abitur nach Merichstadt gegangen, hast deine Bankausbildung gemacht. Wie war das? Also als wenn ich mich dran erinnere, wo ich, das ist jetzt noch nicht so lange her, aber als ich damals von Hessen nach Merichstadt gekommen bin, das war schon auch was anderes. Ich kann mir vorstellen, dass es bei dir ähnlich war, was so das Kulturelle angeht, was das Umfeld angeht. Du bist ja dann voll im Kapitalismus gelandet, oder?
Also Da sind wir ja schon 10 Jahre weiter nach der Wiedervereinigung. Das war ja dann auch schon 99. Dann bin ich auch schon ganz klassisch 10 Jahre lang in der BRD groß geworden. Von daher war das jetzt keine große Umstellung. Eher räumlich, wenn man dann doch mal aus dem kleinen Meiningen rauskommt, ist auch das große Bad Königshofen schon ganz schön weit weg am Anfang. Ne? Heute lächelt man drüber.
Ist das wirklich so, dieses kleine Meiningen, große Bad Königshofen, weil von den absoluten Einwohnerzahlen?
Nein, das war jetzt ein bisschen vielleicht auch okay. Spaßig und flapsig gemeint. Aber es ist schon so, was sich in der Zeit auch digital entwickelt hat. Also man hatte ja dort auch noch kein Handy. Hm. 99, ich glaube, ich hatte noch keins.
Da kam vielleicht Nokia gerade so raus.
Also ja, so ganz, es ging langsam los, es war noch sehr teuer. Und
wurden vermutlich noch mit dem Rucksack getragen.
Genau, man ist dann halt früh. Ich glaube, mein erster Anlaufpunkt war Melrichstadt und es hieß gleich, ihr müsst heute nach Bad Königshofen. Und
die klassischen Einführungstage?
Genau.
Ja.
Sehr spannend. Wir waren auch noch 5 Azubis an dem Tag. Und nein, das war sehr spannend. Es war jetzt nicht so weit weg, aber es war eine andere Welt als einfach nur in der Schule.
Okay, und wie hast du so die Ausbildung dann wahrgenommen? Was bringt dir sie, also was bringt dir die Ausbildung, was du in der Bank gelernt hast, für heute dann auch, weil du im Landtag, wenn ich das richtig verstanden hast, auch für Finanzen mit oder Haushaltsbeschlüsse mit zuständig bist oder Haushaltssprecherin bist?
Ich bin haushaltspolitische Sprecherin in unserer Fraktion und kommunalpolitische Sprecherin. Ja, klar, also wenn du ein Faible hast für Zahlen, wenn du in der Bank warst und hast die Ausbildung auch gern gemacht oder du studierst später BWL und hast mit Zahlen zu tun, klar, dann liegt dir eine Haushaltsaufstellung oder das Lesen einer Bilanz eher, als wenn du sicher in den sozialpädagogischen Bereichen arbeitest oder studiert hast. Ja, ja. Das ist ganz klar. Natürlich bringen ist heute viel weit weg und vieles wird sicher heute auch in der Bank anders gemacht und gibt es eine Umstellung zum Digitalen. Wir haben früher noch Kontoauszüge einsortiert. Ich denke mal, das gibt es so nicht mehr.
Nee, das durfte ich nicht mehr machen, leider. Ja, und jetzt gibt es die elektronischen.
Das hat sich ja zum Glück auch alles geändert. Aber natürlich nimmt man aus jeder Ausbildung, aus jedem Studium, aus jedem Jahr, in dem man irgendwo arbeitet, bei einem Arbeitgeber, bei einem anderen, neue Erfahrungen mit und kann die irgendwo anwenden. Und dann wendet die sicher auch unbewusst in der Arbeit als Abgeordneter an, ja.
Was mich an der Ausbildung so fasziniert, beziehungsweise was mir einen enormen Mehrwert gebracht hat, ist dieses Thema finanzielle Bildung. Also wenn ich überlege, wie blauäugig ich vor der Ausbildung mit meinem Taschengeld umgegangen bin, und im Nachgang habe ich festgestellt, das war gar nicht mal wenig Taschengeld, was ich da bekommen habe, also dann auch durch Nebenjobs, was ich mir dazu verdient hatte. Und was ich dann gelernt habe, was es bedeutet, mit Geld umzugehen während der Ausbildung, das, egal wie lange ich in der Bank arbeite, ich glaube, das habe ich bis zum Schluss an Erfahrungen, an Wissen mit dabei. Wie war das bei dir?
Ja, da ist sicher auch was dran, wobei ich ja zum Beispiel, nicht so wie du, wenn du jetzt eigene Wohnung schon finanzieren wirst, alleine in der Ausbildung, das hatte ich nicht. Ich habe noch brav zu Hause gewohnt. Und hatte da sicher noch gute Freiheiten und man hat ja in der Bank auch damals zum Glück schon ein gutes Azubi-Gehalt bekommen. Ne? Träumen andere immer noch davon, muss man auch ganz ehrlich sagen, in anderen Branchen. Und das hat man schon bewusst wahrgenommen, auch wertgeschätzt, ja.
Okay. Und dann nach der Ausbildung ging es dann direkt an die Hochschule, oder?
Ja, eigentlich direkt, ja. Ich glaube, ich habe noch einen Monat überbrückt und dann bin ich im Frühjahrssemester 2002, das glaube ich, ja, bin ich dann nach Ludwigshafen.
Also in den
In die Pfalz.
Okay.
In die Pfalz. Ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam. Die hatten ein ganz gutes Angebot von dem Studiengang her und da habe ich dann relativ knackig 4 Jahre das Studium durchgezogen.
Wolltest du mal weg oder?
Ja, ich wollte auch mal raus.
Okay.
Man darf mich heute nicht mehr fragen, warum es Ludwigshafen geworden ist, weil wer Ludwigshafen kennt, weiß, es ist nicht die blanke Schönheit. Aber ich habe dann mit einem kleinen, beschaulichen Oggersheim gewohnt, eine Parallelstraße weiter zu Helmut Kohl tatsächlich, ja.
Oh, okay.
Das war so.
Ja, das ist ja andere Partei, ne?
Die andere Couleur,
genau. Ja, ja.
Aber ich war damals schon in der SPD. Ja, ich war schon
eingetreten. Wann bist du in die SPD
eingetreten? 2002, das war so um die Bundestagswahl von Schröder, als Schröder nochmal gewählt worden ist, um 2002, ja.
Also relativ jung auch, oder?
Ja, ich war 22, ja. Mein Papa hat dann gesagt, jetzt musst du endlich mal. Mein Papa war schon lange in der SPD. Und dann habe ich mal irgendwann endlich den Aufnahmeantrag unterschrieben.
Ja, die Eltern, mein Vater ist auch in der SPD.
Vorbildlich.
Ich bin nicht in der SPD, aber wir sind schon auch geprägt. Also der Arbeiterwohlfahrt ist ja auch ein Kreisverband, der oder sehr stark SPD geprägt, ne?
Genau, nein, das ist kein Überbleibsel, sondern der ist der sozialdemokratischen Gedanken entsprungen, genau, und wurde aufgebaut von Sozialdemokraten, ganz klar.
Da habe ich ein halbes Jahr Praktikum gemacht, war eine sehr prägende und interessante Zeit. Also habe ich mal was ganz, ganz anderes kennengelernt. Weil die bedienen, es ist ein Sozialverband, die bedienen ja, wie sagt man, niedrigschwelliges Klientel, also vor allem die haben sich halt auf Jugend und Sozialarbeit halt fokussiert und haben dann halt versucht, halt unvermittelbare Jugendliche in den Arbeitsmarkt halt reinzubekommen, halt über Praktik, also erstmal so Basics halt beigebracht mit pünktlich auf die Arbeit kommen und pünktlich wieder halt gehen oder frühestens halt zum Feierabend halt gehen, dann zu gucken, dass man halt ein Praktikum halt hinbekommt, also so langsam da ranzutasten.
Genau. Ja, tatsächlich, genau diese Formen von oder diese sozialen Träger braucht es unbedingt. Und da sind wir wirklich sehr froh, dass es die in einer großen Vielfalt gibt, ein bisschen dann so Diakonie und die vielen anderen Träger DRK. Aber das unterschätzt man oft, wenn man selber nicht oder zum Glück oftmals nicht persönlich betroffen ist, was die im Hintergrund für eine wichtige Arbeit leisten im Sozialen, nämlich den einzelnen Menschen, den es mal irgendwann aus der Bahn geworfen hat oder der nicht die glücklichste Kindheit hat oder nicht die beste Ausbildung genießen konnte oder tatsächlich auch mal in Wohnungsnot war, wieder in einen normalen Tagesablauf zu bewegen, zum Beispiel, ja. Wir haben das Beispiel hier in Meiningen. Kommunen sind zuständig für Obdachlosenheime. Auch wir haben in Meiningen ein Obdachlosenheim saniert. Man denkt immer, das gibt es in so einer Kleinstadt nicht, doch es gibt es. Und es gibt auch hier und da natürlich die sagen wir mal, Kunden oder Klienten, die es brauchen. Aber wir haben das jetzt tatsächlich auch gepaart mit dem Bildungsträger hier in Meiningen, der unterstützt, eben begleitet. Ja, das ist eben nicht nur eine Übernachtungsmöglichkeit, sondern da wird auch aufgepasst, dass ein normaler Tagesablauf da ist und dass man, wenn derjenige oder diejenige soweit ist, dann auch wieder irgendwo anders eine normale Wohnung auf eigenen Füßen bekommt und bei der Stange bleibt sozusagen, ja.
Das habe ich massiv unterschätzt, muss ich gestehen. Und das, also ich habe das, wann waren die, das Praktikum, ich glaube 2003 oder sowas war das. Und dann 2015 habe ich halt die Ausbildung und das Studium halt in der Bank angefangen und war jetzt neulich mal wieder da. Ich muss sagen, ich habe voll vergessen, wie es funktioniert. Also wie so ein Sozialverband funktioniert. Ich habe diese ganz klassischen, habe gefragt, ja, wie macht ihr dann also wie generiert ihr Wertschöpfung, wie verwendet ihr das dann? Habt ihr irgendwie eure Liquiditätsrechnung, wie basiert das? Und Wolfram, das ist der Geschäftsführer der AWO Fulda, hat dann so, Philipp, halt stopp, und hat mir dann erstmal wieder erklärt, wie das funktioniert. Und ich habe erstmal so einen Moment gebraucht, um mir wieder auch bewusst zu machen, um wen es da eigentlich halt geht. Und da geht es halt tatsächlich, die Leute wieder so Hand in Hand halt an die, wieder heranzuführen an den Alltag, die durch die dramatischsten Schicksalsschläge aus der Bahn geworfen wurden und auch gar nicht mal selbst verschuldet, genau. Oder so, dass die hatten keinen Bock oder sowas, sondern ja. Wirklich, das ist,
also man muss sich auch als Politiker tatsächlich immer wieder ins Bewusstsein rufen, man kann diese Arbeit nie in Geld messen. Ja? Ja. Also auch jedes Mal, wenn wir über Fördermittel oder darüber debattieren, wie wir, was sie für Zuschüsse bekommen sollen für ihre Arbeit und für ihre verschiedenen Projekte, die sie aufsetzen, dann muss man sich bewusst sein, das in Geld zu messen, ist eigentlich nicht möglich. Weil es geht immer um Menschen, es geht immer um Einzelschicksale ganz oft. Und das muss es uns wert sein, die in so einem reichen Land wie Deutschland, das wir sind, wo trotzdem einige aus der Bahn geworfen werden oder nicht alle dieselben Startchancen haben, die dahin zu bringen. Ne? Und das, ja, kostet Geld und das nehme ich oder nehmen wir als Sozialdemokraten auch sehr gerne unbedingt in die Hand, ja, wenn da Not gebraucht wird oder Not am Mann ist.
Ich glaube, es zahlt sich auch langfristig in alle Richtungen aus.
Ja, das ist so wie dieses Thema Schulsozialarbeit, was da jetzt gerne so oft debattiert wird.
Die Inklusionsklassen sind es?
Nee, mir geht Schulsozialarbeit, geht noch gar nicht um Inklusion, umfasst das dann auch irgendwann mit, aber einfach auch gerade in größeren Städten, wo man doch soziale Brennpunkte hat in Städten, auch in Schulen dann, wo man Schulsozialarbeit braucht, weil Eltern, weil Familie das nicht mehr auffangen kann, weil Jugendliche nachmittags draußen kein anderes Angebot haben, weil jemand selber nicht immer selbstständig Hausaufgaben machen kann oder das Schulmaterial dabei hat, einfach ein Verständnis dafür, dass in dieser schnelllebigen Gesellschaft auch Kinder auf der Strecke bleiben. selbst wenn die Eltern unheimlich gewillt sind, das eigentlich alles zu können und unter einen Hut zu bringen zu Hause, ist es wichtig, dass wir da auch noch in die Schulen, auch um Auseinandersetzungen zu schlichten, zum Beispiel Sozialpädagogen an die Hand kriegen, auch die Lehrer zu unterstützen. Ne? Wir wissen alle, dass eine Kindheit vor 40 Jahren anders war als heute. Es ist einfach so.
Es ist viel, viel schnelllebiger. Also genau. Wenn du überlegst, 1999 hattest du noch kein Handy.
Genau.
2010 ist das Smartphone mit dem iPhone rausgekommen. Wenn du überlegst, was das Ding heute kann, da steckt, glaube ich, mehr Technik drin als bei der ersten Raumfahrt, was in dieser kompletten Rakete drin gesteckt hat. Also dementsprechend beschleunigt ja auch die Gesellschaft. Also du bist viel schneller informiert durch soziale Medien, du kriegst viel mehr mit.
Aber was macht das mit dir auch als Kind, ja? Kannst du das alles verarbeiten? Kannst du damit umgehen? Können deine Eltern überhaupt damit umgehen? Ja. Oder haben deine Eltern das im Griff? Ja. Und das sehe ich ja gerade auch. Meine Kinder sind jetzt 10 und 14 und ja, da muss man schon ganz schön manchmal auch einschränken und sagen, das ist aber mal gut mit dem Konsum. Das hatten wir vor 30 Jahren so ganz klar nicht. Nee.
Wobei, da ist auch mal die Frage, was wird konsumiert? Ne? Wenn du so ein bisschen rumdaddelst auf dem Handy, das macht, glaube ich, dann irgendwie so blöd. Also es macht dann irgendwie, also nicht blöd im Sinne von Intelligenz, aber so für den Tag oder für den Abend bist du dann einfach durch. Aber wenn du den Umgang mit dem Medium lernst, ist ja wieder was anderes, weil das ist ja dann auch Fachkompetenz, die am Ende halt auch auf dem Arbeitsmarkt gefragt wird.
Das ist immer so, die Dosis macht das Gift.
Ja.
Ne? In allen Bereichen.
Stimmt, so sehr gut, einfach, sehr gut zusammengefasst.
Genau, Und deswegen einfach nochmal dieses Thema Schulsozialarbeit ist, glaube ich, nötig, um diesen Ausgleich in der Gesellschaft auch früh genug zu schaffen, um nicht dann nach der 10. Klasse jemanden zu haben ohne Abschluss, der dann schon automatisch keine Ausbildung gekriegt, keinen Job kriegt, da schon irgendwo in was reinrutscht. Das heißt eigentlich, das ist eine Prävention. Ja? Wir versuchen vorher schon, die Probleme aufzufangen mit so etwas, damit wir später keine Arbeitslosen oder keine Sozialfälle haben und keine, ja.
Genau, und das ist dann, glaube ich, was sich auch für einen Ökonomen dann, so, was also da messbar gemacht wird.
Es zahlt sich sehr spät aus.
Ja, aber das ist ja bei Investitionen immer so.
Oder? So ist das.
Also manchmal auch alles andere wäre spekulativ, glaube ich, wenn du es auf einem kürzeren Zeithorizont betrachten würdest.
Ja.
Okay, aber wir waren jetzt kurz in der Pfalz. Nochmal, du bist dann zurückgekommen nach Meiningen und oder direkt nach Meiningen oder?
Aus privaten Gründen wegen meinem Mann. Ich war dann auch schon schwanger eigentlich am Ende vom Studium, genau. Und dann kam das erste Kind, ich bin zurückgekommen und wir sind dann in so ein Meining, haben wir uns niedergelassen, Wohnung gefunden. Ja.
Wie war das denn für dich, was denn in der Pfalz, so also zum Studium und bist dann wieder zurückgekommen? Hast du da Unterschiede gemerkt, kulturell?
Also man ganz klassisch hat man so sich dann im Studium mit Kommilitonen unterhalten. Es war schon klar, wie sehr unterschiedlich die Schulsysteme funktionieren in den Ländern durch den Föderalismus. Wie klein woanders Kurse sein können, was du für Möglichkeiten hast in manch anderen Ländern, in Rheinland-Pfalz zum Beispiel, also damals war das noch so, was hier so nicht möglich war, da hat man schon auch ja viel mitgenommen, viel Unterschiede.
Ich habe Fachabitur in Hessen gemacht und bin dann nach Bayern zur Ausbildung und es war spaßig gemeint, aber trotzdem irgendwie sinnbildlich und dann war ich bei in der Akademie, wo wir halt die Ausbildungskurse, wo die stattgefunden haben, und da wurde ich gefragt, ob mein Schnitt dann mit einem Faktor X fürs bayerische Schulsystem halt angepasst wurde, dass ich die Ausbildung bis ins Studium anfangen durfte.
Das ist der Klassiker in Bayern, ne?
Das ist, am Ende.
Aber tatsächlich die Erfahrung, also nicht die Erfahrung, aber das war für mich auch nochmal so eine Erfahrung am Anfang der Ausbildung in der Berufsschule, als es darum ging, für mich als Abiturient, der da kam vom Gymnasium, in Soll und Haben irgendwas an die Tafel zu buchen oder zu schreiben. Noch nie gehört.
Ja.
Also wirklich noch nie gehört. Da kommt man dann wirklich aus der blanken Theorie, da ist ein Theoretiker vom Gymnasium und meine jetzt immer noch Freundin, die damals mit mir die Ausbildung begonnen hat, kam halt von der Realschule in Bayern und war da einfach fit, ja. Die hatten dann, was weiß ich, Rechnungswesen oder wie sie das geschimpft hat in Bayern in der Realschule. musste ich das dann von ihr lernen. Auch so rum geht es.
Ja, das habe ich auch gemerkt. Buchführung ist sehr, sehr abhängig davon, wer es erklärt und wie es erklärt wird. Und du merkst, ob jemand es verstanden hat oder nicht.
Auch das.
Ja, aber das tatsächlich, das hatte ich auch festgestellt. Ich habe halt im Wirtschaftsbereich auch Fachabitur gemacht und wusste gar nicht, dass, also bei uns, also es war halt allgemein bis zur Realschule, danach bist du entweder aufs allgemeine Gymnasium gegangen, hast halt Naturwissenschaften oder sowas als Leistungskurs gehabt, du konntest dich beruflich im Gymnasium halt orientieren, da Richtung Mechatronik beziehungsweise Maschinenbau oder halt Wirtschaft, beziehungsweise Pädagogik ist jetzt auch neu dazu gekommen, beziehungsweise Fachhochschulreife, also Fachabitur im sozialen Bereich, handwerklich, also Maschinenbau und halt Wirtschaft. Und ich hatte halt Wirtschaft und da hatte ich es dann halt gelernt, wusste gar nicht, das aber in Bayern das so früh, also es ist ja ab der 7. Klasse muss man da ja, glaube ich, wählen, hat mich dann auch überrascht, wie unterschiedlich die Schulsysteme da sind und ich verstehe es nicht, muss ich gestehen.
Ich bis heute nicht und man merkt das ja, das ist übrigens, wenn wir dann später mal so ein bisschen auf das Thema Ost-West kommen.
Ich frage deswegen so diese Unterschiede, weil du hast es ja auch persönlich dann halt gemerkt, Pfalz, also im Westen und halt Meiningen, Osten, das, was dir da so aufgefallen ist, um da halt eben...
Ja, genau, wie unterschiedlich die Kenntnisse der Schüler sind und wie schwierig es auch ist für jemanden, mal dann von A nach B zu ziehen und die Schule zu wechseln, wenn das der Lebenslauf oder der berufliche Fortgang der Eltern erfordert, ja. Und das ist so eines der Beispiele, die wir in der ehemaligen DDR so nicht hatten. Da hast du halt von der Ostsee bis nach Südthüringen dasselbe Buch gehabt. Muss kein Vorteil sein, nicht immer, keine Frage, aber es gab immer denselben Wissensstand. Ja. Der Lehrer dort oben wusste genau, was er um die Jahreszeit in Klasse 7 hier unten in Thüringen zu unterrichten hat. Und dann konnte man auch mal leichter als Kind umziehen. Das ist bei heute eher nicht der Fall.
Ja, vor allem, wenn du überlegst, wie schnelllebig es geworden ist, und das ist ja nicht nur bedingt durch Social Media, sondern eben auch durch Umzüge, durch Jobwechsel, dieses Onboarding nennt man es ja im Personalwesen zumindest, der Leute, das kannst du ja auch, also wenn du einen Mitarbeiter quasi halt anstellst, dann gibt es diesen Anfangsprozess, und das hast du ja in der Region auch. Also wenn ich 2015 hierher gekommen bin, hatte ich auch so einen Onboarding-Prozess, will ich es mal nennen, wie ich halt hier mich zurechtgefunden habe. Und wenn du dann aber merkst, da sind so im System so unterschiedliche Stellschrauben, dass du auch neben der kulturellen Frage, aber auch eine Systemfrage, dich da halt eingewöhnen musst, das macht's unwesentlich komplizierter.
Das stimmt, ja.
Also das ist, ja. Und vor allem diese Vergleichbarkeit nimmt's dann halt auch irgendwie. Also wenn du dich halt mit einem Bremer Abitur an der LMU in München bewirbst, sollte es gleich sein, meiner Meinung nach, also vom Schnitt
sollte
her.
Sollte es natürlich.
Und aber die subjektive Wahrnehmung ist eine andere.
Ob der Föderalismus da das Gelbe vom Ei weiterhin bleiben sollte, ist wirklich die Frage, ja.
Okay, aber wir sind schon wieder, ich bin schon wieder abgeschiffen. Du warst dann in der Steuerkanzlei, hast da gearbeitet und bist dann ins Meininger Staatstheater gegangen. Das ist ja relativ viel Kult, oder?
Ja.
So, ja, gut. sehr viel Kulturarbeit, oder?
In der Verwaltung auch weniger.
Ja, okay, aber dein Arbeitgeber.
Sehr viel Kultur, ja. Auch ein großes Haus, man unterschätzt das, wenn man vielleicht nur als Besucher reingeht. Und ich kann jedem empfehlen, dort mal immer mal eine Vorstellung zu besuchen, der aus der Region kommt. Wir haben 300 festangestellte Mitarbeiter. Also wir machen tatsächlich in den Produktionen, in den Inszenierungen, alles selbst. Also
das komplette Bühnenbild.
Genau, quasi. Wir haben eine eigene Werkstatt, wir haben Mahlsaal, wir haben Bühnenmalerei, wir haben sowohl Herren- als auch Schneiderwerkstätten. Es wird eigentlich immer neu produziert. Das wenigste kommt auch da aus dem Fundus oder irgendwo von der Stange, sondern eine große Mannschaft und eine große Leidenschaft über die vielen, in diesem traditionellen Haus, das auch alles selber zu machen. Und das war wirklich sehr spannend, das auch mal erleben zu dürfen
im Backoffice. Bei mir steht noch jemand auf der Gästeliste, Annalena, die Maskenbildnerin, ich glaube auch im Meininger Theater ist. Sie ist neu, also sie ist auch irgendwie zugezogen. Okay. Und hat sich halt als Visagistin, Maskenbildnerin irgendwie selbstständig, hat auch eine ordentliche Ausbildung gemacht und arbeitet, ich weiß nicht, auf Freelancer-Basis oder festangestellt im Meininger Theater oder im Würzburger.
Das kenne ich nicht mehr alle, aber wir haben tatsächlich auch oftmals Gäste. Ja. Oder wenn wir größere Produktionen haben am Haus, dann wird natürlich auch nochmal befristet für eine ganze Zeit jemand geholt. Oder Kostümbildner, Bühnenbildner. Regisseure kommen natürlich auch wirklich als Gäste und bekommen einen Honorarvertrag, ja.
Da bin ich mal gespannt, was sie mir so erzählt über die Arbeit mit Künstlern.
Also das ist im Hintergrund wirklich so getaktet. Es ist alles andere als vogelfrei, weil wenn sich da jemand nicht an den Zeitablauf hält, egal ob in der Maske oder in der Bühnentechnik, wenn man sich das mal verinnerlicht, geht enorm viel schief, kann eine Produktion nicht laufen, kann eine Vorstellung abends nicht laufen. Ja? Da ist ganz viel auch auf Zeit getaktet. Und viel Vertrauen miteinander in die Mannschaft, ja.
Welche Bedeutung haben so Kulturstätten wie ein Theater aus deiner Perspektive als Politikerin für die Gesellschaft? Weil das ist ja auch ein Riesenthema aktuell in dieser Corona-Pandemie, dass die ganzen Kulturschaffenden ja gerade nicht arbeiten dürfen oder eingeschränkt arbeiten dürfen. Was macht es mit einer Gesellschaft, wenn dieser Faktor Kultur fehlt?
Man merkt das ja gerade jetzt auch im Sommer, ja. Also was dem Einzelnen alles fehlt. Das geht von dem kleinen Vereinsfest los, was auch unter Kultur zählt, bis zu Stadtfesten, die Festivals. Ganz viele meiner jüngeren Freunde vermissen dieses Jahr ihre Festivals. Und es ist natürlich im Hintergrund dieser riesige Wirtschaftsfaktor, der völlig verkannt wird. Ich komme ja gerade aus Erfurt zurück und heute ist da oben eine größere Demo der Veranstaltungsbranche, die ja weiter Unterstützung braucht. Weil wenn wir weiter davon Abstand nehmen, aus Hygienegesichtspunkten oder aus Vorsichtsmaßnahmen, dass wir aktuell keine großen Veranstaltungen zulassen mit der Infektionslage, dann müssen wir auch dieser Branche helfen. Und was heißt das fürs Land oder für die Kommunen, auch da brechen Gewerbesteuern weg und Einnahmen. Ja. Und da muss Politik weiter reagieren, weiter unterstützen. Künstler am Theater haben es da zum Glück ein bisschen leichter, weil sie meistens in der Festanstellung sind. Aber es gibt ja draußen so viele, unendlich viele Freelancer, die wirklich, denen der komplette Lebensunterhalt weggebrochen ist. Und die aber versuchen, trotzdem aktiv vielleicht in kleineren Veranstaltungen gerade wieder Fuß zu fassen, aber das ist ein Riesenproblem sozusagen, ja.
Was ja auch von den Kulturstätten oder auch Vereinen oder also Freizeitveranstaltungen oder Vereinsveranstaltungen gefördert wird, ist ja die Freizeitaktivitäten, die subventioniert werden. Wenn du überlegst, einen Fußballverein, der einen Jahresfest oder sowas veranstaltet, soweit ich das noch aus meiner Fußballerzeit weiß, nimmt ja von den Einnahmen dann auch, versucht halt den Verein halt aufzubauen und zu fördern. Trotzdem ist es ja nicht kostenlos, das Angebot. Also du hast einen Vereinsbeitrag, den du halt zahlen musst, wenn du da Mitglied spielst, also wenn du Fußball spielen willst. Und das fehlt ja, was ja, das ist jetzt die Überleitung quasi zu DDR-Zeiten, weil da waren Freizeitaktivitäten, wenn ich das richtig weiß, kostenfrei, oder?
Bin ich wieder, um das im Detail und völlig wahrheitsgemäß erklären zu müssen. Ich gehe davon aus, ich war erst acht zur Wende, aber so wie vieles dort kostenfrei war, so wie Kindergarten, ja, gehe ich von aus, dass auch. Wir in der Stadt Meiningen versuchen es immer noch kostenfrei haben schon über vielen Jahre die Sportstätten auch kostenfrei gehalten und da auch versucht, je nachdem. Du hast ja auch Vereine wie ein Schwimmverein, der natürlich kostenintensiver ist, ja.
Ja,
als vielleicht der Volleyballverein, der klassische, der ein Netz braucht und noch ein Beachfeld oder was. Da haben wir kommunal auch schon immer versucht, gut zuzuschießen. Mittlerweile gibt es in Thüringen das Sportstättenfördergesetz. Hoffentlich sage ich das jetzt richtig, weil ich es noch gar nicht selber beschlossen habe. Schon ein bisschen länger her. Dass allen Vereinen einen freien, kostenfreien Zugang zu den Sportstätten gewährt. Ja. Das ist eine Gesetzgebung der rot-grünen Landesregierung aus der letzten Legislatur und das begrüße ich sehr, dass man die Option, die Liegenschaften, die man hat, kommunal oder als Land den Vereinen zur Verfügung stellt, kostenfrei.
Wie hast du das damals wahrgenommen? Also erinnerst du dich noch viel an deine Kindheit? Also mit 9 Jahren oder mit 10 Jahren ist das ja wirklich Kindheit. Also nicht die Jugend, die fängt ja erst danach an. Wie hast du die Trennung Deutschlands quasi wahrgenommen, also DDR und BRD, zum Vergleich nach der Einheit, also ja, jetzt quasi.
Sehr aktiv damals. Das hat, obwohl ich erst 8 Jahre jung war, 89 im Herbst, habe ich durch meine Eltern, vor allem durch meinen Vater, der dann irgendwann im Herbst 89 regelmäßig an der Tagesschau in den Nachrichten, also wir hatten Ost-West-Fernsehen, die Antenne war groß genug auf dem Dach.
Es sind ja nur, also zeitlich sind es 20 Minuten, vielleicht, keine Ahnung, 25 Kilometer
genau,
oder sowas.
Genau, ja. Also wir waren da grenznah genug, ja. um umfassend informiert zu sein.
Ja.
Und wir waren in den Herbstferien 89 in Berlin, in einem Bungalow und dann halt auch in der Innenstadt. Und ich habe das tatsächlich heute noch vor Augen, wie wir unter den Linden entlang gelaufen sind. Und dann war halt irgendwann ein Riesenzaun und dann auch so ein Stück Mauer. Und im Hintergrund hast du dieses Brandenburger Tor gesehen. Und davor sind Soldaten patrouilliert oder Grenzwachen oder wie auch immer das hieß. Und ich habe dann meinen Vater gefragt, also weil du warst ja mitten im Land, mitten in der DDR. Und es war mir mit West- und Ost-Berlin damals in dem Alter natürlich auch noch nicht so bewusst. Und dann hat er mir das halt erklärt, dass da drüben diese Stadt geteilt ist.
Die ist ja mega zentral geteilt. Also ich war jetzt letztes Jahr Checkpoint Charlie. Mhm. Das ist ja mitten quasi in Berlin.
Ja, natürlich.
Also das eine Kreuzung quasi war das. Also
genau.
Das ist heute eine ganz normale Kreuzung. Und da war früher, das waren zwei Welten, also zwei Länder.
Genau.
Das,
wo dann Spione ausgetauscht wurden oder so und Übergaben gemacht wurden. Ja, es war mitten in der Stadt. Genau. Und das war die Woche, die ist mir noch so gut in Erinnerung, weil mein Vater wirklich jeden Abend vom Fernseher geklebt hat und wo dann Honecker zum Beispiel entthront wurde.
Also Sommer 89.
Herbst 89, ja. Oktober schon, ja.
Das ach so, Herbst, schon, okay, genau. Also weil die Demonstration haben ja, oder dieser friedliche Aufmarsch.
Genau,
ja.
das war so in dem Zeitraum, wo das hier auch anfing und wir waren dann auch in Meiningen, da waren das nicht die Montags-, sondern die Dienstagsdemos, war ich dann auch das ein oder andere Mal dabei mit meiner Familie und sind hier mitgelaufen.
Ja. Hast du das erste Mal die Mauer dann tatsächlich in Berlin so richtig wahrgenommen?
Ja.
Obwohl sie ja wirklich 20 Kilometer hier in Meiningen, oder?
Das hier ist ja noch was ganz anderes, das ist ja Sperrgebiet. Also du bist ja noch weniger hier rangekommen. Da waren ja schon zwei Orte vorher, war ja schon abgeriegelt und nur noch die Einwohner durften rein mit Passierschein. Also da hätten wir sowieso keine Chance gehabt, hinzukommen.
Also bis welches Dorf wärst du quasi gekommen?
Muss ich überlegen. Henneberg war natürlich Sperrgebiet.
Henneberg ist ja direkt davor, ne?
Ja, und ich glaube maximal Sülzfeld. Ja, davor war, ich glaube, da war dann auch schon abgeschrankt.
Boah, ich bin gerade halt wirklich da die Strecke lang gefahren, ja. Also ich bin aus Stockheim gekommen.
Also man macht sich da immer kein Bild und wenn ich später mit meinem Mann oder wir waren vor kurzem in Währung an der Grenze, weil da ist das noch 1:1 aufgebaut von der Dimension her, wo die verschiedenen Grenzzäune stehen, in welchem Abstand und auf der bayerischen Seite konntest du bis ran und konntest rüberwinken zu den Soldaten. Ja. Und das ist einfach, wie dieser eigene Staat seine Menschen da abgeschottet hat und Angst hatte vor denen eigentlich. Es ist schon unfassbar.
Wie alt waren deine Eltern? Also du warst 9 beziehungsweise 10.
Wie waren meine Eltern? Um die 40.
Und wie hast du das danach wahrgenommen? Also 89 Mauerfall, 90 Tag der Deutschen Einheit, also jetzt quasi zum 30. Mal. Wie hast du das bei deinen, also du bezeichnest deine Generation ja auch als Glückskinder. Wie hast du das bei deinen Eltern wahrgenommen? Wie haben die sich damit, das ist ja ein kompletter Systemwechsel, den du auch im Vorgespräch ja geschildert hattest. Sind da für Konflikte aufgetreten, also innerliche?
Also dieser Begriff Glückskind, der wurde mal irgendwie vor einem halben Jahr geprägt in einer Podiumsdiskussion, wo es auch schon mal um diese 30 Jahre Wiedervereinigung ging und junge Leute oder die damals wirklich noch sehr jung waren, so wie ich, befragt wurden, ob sie überhaupt noch eine Erinnerung an diese Zeit haben. Und ich bin dann irgendwann zu dem Schluss gekommen, diese Generation tatsächlich meiner Eltern und auch noch ältere oder meiner Großeltern, da gibt es so viel gebrochene Erwerbsbiografien. Jetzt im Nachgang lässt sich das noch alles viel leichter erschließen und nachvollziehen, ja. Also das sind.
Also der Erwerbsbiografie oder gebrochene Erwerbsbiografie heißt quasi
natürlich.
Orientierung.
Also diese riesen, von den, Orientierung, Arbeitslosigkeit.
Ja.
Lange Arbeitslosigkeit in ganz vielen Bereichen, weil einfach, ja, ganz große Betriebe.
Das sind die volkseigenen Betriebe, ne?
Ja.
Ja.
Es, also, gab, oder ja, das ist es, gab ja, es gab ja fast nur die, genau.
Ja, genau. Okay.
VEB, volkseigener Betrieb.
Ja, war mir, habe ich erst in der Vorbereitung, ist mir der Begriff über ja. die...
Ja, also wir hatten hier Meiningen, ein großes Reichsbahn-Ausbesserungswerk. Ich weiß nicht, wie viel 1000 Leute, da müsste ich jetzt lügen, aber es waren, ich glaube, 1500 Mitarbeiter, die hier mal gearbeitet haben. Da sind jetzt noch 150. Und so zieht sich das ja überall in Ostdeutschland durch, dass da... Ob jetzt durch Treuhand und in dem Prozess war ich, kann ich jetzt auch nicht mehr alles reflektieren, aber was da platt gemacht worden ist tatsächlich oder aufgekauft worden ist und dann umstrukturiert wurde, das Wort platt gemacht ist jetzt vielleicht einfach ein bisschen sehr derb, aber es hängen einfach ganz viele Einzelschicksale dran, die vorher ihren Job hatten. Ob das immer die effektive Betriebsführung war, ist natürlich dahingestellt. Im Gegenteil, die haben alle auf dem Limit wahrscheinlich unten gearbeitet. Aber die sind arbeitslos geworden und die mussten sich in einem neuen System, in einer neuen Gesellschaftsform umorientieren, umlernen, umschulen. Dann gab es die hohe Arbeitslosigkeit, auch nicht mehr jeder hat seinen Traumjob wiedergefunden oder in dem, was er eigentlich gerne hätte machen wollen. Ne? Und also meine Eltern tatsächlich haben, glaube ich, aus der Not eine Tugend gemacht. Wir haben selber, mein Vater hat dann irgendwann angefangen, nachdem er arbeitslos wurde, kurzfristig einen kleinen Freizeitpark in Waldorf aufgebaut, in der Sandsteinhöhle, und hat sich da selbstständig gemacht auf dem eigenen Familiengrundstück. Und Mama hat dann irgendwann nachgezogen und davon konnten die bis jetzt zur Rente gut leben. Von daher ist das noch eines der positiven Beispiele, die es natürlich auch gab. Das will ich überhaupt nicht verneinen. Aber die große Masse, dieser Unmut, der jetzt da ist, oftmals in der Bevölkerung 30 Jahre danach, der jetzt ein bisschen auch zur Ruhe kommt und das reflektiert. So diese Treuhand ist so ein Unwort, muss man wirklich sagen, ne?
Das Treuhand war
ganz
ja,
gut auf den Punkt.
Ja, die Treuhand war ja quasi für die Abwicklung der genau. VEBs ja zuständig. Genau. Und dass ja einiges, also ich habe, als ich mir versucht habe, die Begriffe ein bisschen so vor Auge zu führen und so zu verstehen, die mussten quasi die wirtschaftlich oder die den Wert der Firmen schätzen. Also was die VEBs wert waren quasi und dann versuchen abzuwickeln. Da hat sich, glaube ich, auch so eine Klassifizierung irgendwie schnell, mittel, gar nicht abwicklungsfähig oder umwandlungsfähig in ein privates Unternehmen irgendwie genau. Etabliert. Aber die haben sich ja massiv auch verschätzt, was die Wirtschaftsleistung der VEBs anging.
Viel anders könnte ich es jetzt auch nicht erklären als du. Wie gesagt, da fehlt mir jetzt auch die das tiefergehende Wissen dazu, weil ich auch noch zu jung war. Aber sicher ist da auch viel falsch bewertet worden. Ne? Und der andere Weg war halt einfach, dass natürlich Konkurrenzunternehmen aus Westdeutschland
das übernommen haben,
ja. Als Filialen in Anführungszeichen und dann irgendwann auch dicht gemacht wurde, ja. Aber man muss es ein bisschen relativieren. Es gab so eine Situation gesellschaftlich, auch noch nicht vorher, an was hätte man es irgendwie vergleichen wollen oder besser machen wollen. Ja, man hätte sich viel mehr Zeit lassen müssen. Das war das, was Lafontaine ja damals 90 im Bundestagswahlkampf gesagt hat, als Kanzlerkandidat der SPD. Der hat so ein bisschen mehr Augenmerk gehabt. Achtung, das wird ein bisschen teurer und es dauert auch ein bisschen länger, wenn diese zwei Staaten zusammenwachsen sollen, gleichwertig zusammenwachsen sollen, als ihr euch das vorstellt, aber Herr Kohl mit den blühenden Landschaften war halt irgendwie da besser gehört.
Wenn ich das, also wie gesagt, ich kann es nur aus der Ferne und aus Lehrbüchern quasi irgendwie versuchen nachzuvollziehen, aber so dieser, also der Mauerfall war der Startschuss für diese, dass die DDR quasi so aufgelöst wird, dann wurde, das war 1989, dann im März 1990 wurde die Sozialcharta verabschiedet. Da wurde dann, das war mit der Gesetzgebung, dass die diese Privatisierung der Unternehmen stattfinden konnte. Will ja auch gar nicht so die Zahlen auch gar nicht so drauf festlegen, aber und das mit diesem zu kurz, also mit einer längeren Zeit nehmen. Ja. Wenn im August wurde dann der Einigungsvertrag unterzeichnet.
Und vorher kam ja schon die D-Mark. Die kam ja schon im Juli 90, wenn ich noch richtig bin, ja? Und am 3. Oktober kam dann erst die Wiedervereinigung. Oh, hoffentlich sage ich das jetzt alles richtig.
Ja.
Aber die D-Mark kam vorher, weil ja, da gab es ja auch diese D-Mark. Wenn die Wenn die D-Mark nicht zu uns kommen, dann gehen wir zu ihr. Ne?
Genau, das war mit der Sozialkarte, ist das. Also genau, wenn ich das. Ja.
Das ja. Alles im Zusammenhang, in einem extrem schnellen Umbruch, wenn man sich das heute auch mal reflektiert, in einem Dreivierteljahr, ja, genau. Ja. Da zu sagen, wir schließen jetzt diese zwei Staaten ganz schnell zusammen, ist es auch eine Leistung, muss man auch anerkennen. Sonst wären noch massiv mehr Leute geflüchtet und hätten dann die DDR verlassen. Das war ja der Grund, warum man dann auch gesagt hat, wir machen das jetzt so schnell.
Wenn du überlegst, eine Fusion bei Unternehmen, ne? Das größte Problem, woran Fusionen ja immer scheitern, ist die Kultur. Und du hattest ja sowas von massive Unterschiede in den Kulturen, oder?
Also in den Kulturen würde ich gar nicht so zwingend sagen. Es waren die gesellschaftlichen Systeme. Ja, also wenn ich halt Staatsbürgerkunde im Osten gelehrt habe als Lehrer und in Westdeutschland habe ich halt Wirtschaft und Recht oder irgendwas gelernt. Ja, oder es gab keinen Religionsunterricht in Ostdeutschland. Das wurde ja überhaupt sehr mehr als kritisch beäugt, wenn jemand Konfirmation oder Kommunion hatte. Ja, es gab die Jugendweihe. Also das war das schon ganz anders ausgerichtet im gesellschaftlichen System. Kulturell ist man gar nicht immer so weit weg. Das haben wir hier gemerkt, direkt im grenznahen Gebiet. Als dann die Grenzzäune, die einzelnen Grenzübergänge offen waren, dass in Ostheim, in Melrichstadt, genauso unterfränkisch geschwatzt haben wie wir halt. Ja, also wir sagen ja auch immer südlich vom Rennsteig, nördlich fangen sie ja schon manchmal so das Sechseln an, ja? Oder ja, ganz platt gesagt. Aber wir werden dann eher zu den Franken gesteckt. Und da ist noch ganz viel da, ganz viel Gemeinsames, hat man danach auch wiederentdeckt. Ja? Das ist nicht so abrupt durch
die Grenze. Es war ja auch vorher, war der Bereich Rhön-Grabfeld oder also auch mit Meiningen rüber, war ja ein enorm gutes Wirtschaftsgebiet auch. Also ich glaube auch vor Kriegszeiten wurde mir jetzt von, also ich kann es jetzt nur wirklich ganz dünn. Also,
Bei der Thüringer Wald war da eher eine natürliche Grenze, dann muss man einfach sagen. Ja? Und wir haben mehr genau Richtung Würzburg, Coburg, runter, auch so aus den Zeiten von Herzogtum Sachsen-Meiningen, viele Beziehungen ins Unterfränkische gehabt, ja.
Ja. Aber dann war es quasi gar nicht diese kulturelle Frage, sondern eher dieser Umgang mit dem System.
Ja, ich glaube, das, was man natürlich als wenn man 30, 40 Jahre in der DDR geboren und aufgewachsen ist, kann ja nicht mehr für mich reden, ne? Aber man wächst in ein komplett anderes System rein und muss dann, wenn man gerade sein Studium fertig hat oder vielleicht schon 10 Jahre gearbeitet hat, wird einem alles das unterm Füßen weggerissen einfach, ja? Und muss sich komplett neu erfinden und aufstellen. Da sind sicher auch ganz viele dran gewachsen, aber viele haben halt in ihrer Familie auch ganz viel damit zu tun gehabt. Oder sind weggezogen, ne? Die wohnen heute einfach nicht mehr hier. Das sind auch die Menschen, die Bevölkerung, die uns jetzt oft fehlt, gerade im ländlichen Raum, die dann auch aus beruflichen Gründen in Westdeutschland oder in der Schweiz sogar Fuß gefasst haben, die kriegen dann auch dort ihre Kinder und bleiben dort. Das werden wir nie wieder einholen.
Das habe ich insgesamt, also deine Generation ist es ja quasi dann auch, oder? Die dann viel weggezogen sind, beziehungsweise dann versucht haben, im Westdeutschland Fuß zu fassen.
Meine sind das auch noch, weil als ich 99 eine Lehre gemacht habe, waren Lehrstellen hier sehr hart umkämpft. Anders als heute, wo du da das ganz anders aussuchen kannst, wo sich der auch der Auszubildendenmarkt völlig umgekrempelt hat, war es damals noch so, dass viele meiner Abi-Kollegen auch ganz woanders, auch in Westdeutschland, dann eher gelernt oder studiert haben, ja.
Was ich so über Dokus und Zeitschriften und so mitbekommen habe, ist auch viele gesagt haben, sie haben die DDR, oder dass ich Ossi in Anführungszeichen bin, ganz lange als Makel gesehen.
Ja. Ja, man hat sich manchmal so bewertet gefühlt, ja.
Ist es immer noch so?
Ich glaube, in meiner Generation aufwärts nicht mehr jetzt und in den jüngeren Nachfolgenden, nein. Es ist, glaube ich, kein Thema mehr. Da hat schon, nee, kein Umdenken. Das ist, dafür wohnen wir jetzt für lange im gemeinsamen Staat oder leben gemeinsam.
Ich kannte es nicht. Also ich komme aus NRW, also bin ich geboren. Dann bin ich irgendwie durch Deutschland ein bisschen getingelt, also bis nach Hünfeld dann quasi umgezogen. Und für mich war immer halt was Neues. Aber ich kannte diese Trennung mit Ost und West. Da habe ich es erstmal tatsächlich, glaube ich, auch in Hünfeld dann mitbekommen, weil das auch relativ grenznah ist. Du hast ein Rasdorf, Point Alpha, als ähnlich wie Checkpoint Charlie in Berlin quasi als Gedenkmuseum der Grenze. Da wurde ich es erstmal so damit konfrontiert, aber konnte mir diesen Begriff dieser Trennung zwischen wir Wessis und Ossis so nichts anfangen.
Es war ja lange Zeit wirklich so ein Schimpfwort, ja, dass man so Ossi und Wessi auch als Schimpfwort benutzt hat in den 90ern. Das hat sich gelegt. Ich benutze das oft heute gerne auch ein bisschen spaßig. Ich sage mal, ich darf das, mein Mann ist selber ein Wessi.
Und wobei er ja auch relativ nah an der Grenze gewohnt hat, oder?
Genau.
Ja.
Und die habe ich den Faden verloren.
Schimpfwort Ossi-Wessi.
Ja. Also diese Differenzen gibt es mehr noch, denke ich, in meiner Elterngeneration, die wirklich diese Probleme hatten, in den 90ern wieder Fuß zu fassen und ihr Leben komplett umzustellen. Da war das noch ein Begriff. Und ich für mich bewerte, das ist heute nicht mehr so einer. Es gibt leider immer noch, ich lerne immer noch Leute kennen, die sagen, ich habe immer noch Bekannte aus allen Ecken Deutschlands, die waren noch nie in Ostdeutschland.
Es ist,
das gibt es immer noch, mich wundert das.
Ja.
Und weil die auch immer noch Ressentiments haben.
Wobei, ich glaube, es ist umgekehrt genauso. Also, dass viele dann aus Ostdeutschland sagen, aus den neuen Bundesländern, ich will da gar nicht rübergehen. Ja,
ich kenne keinen, weil wir waren doch alle neugierig damals. Also ich kenne keinen, der nicht sich im November 89 ins Auto gesetzt hat oder im Dezember und rübergefahren ist und diese neue Welt kennenlernen wollte. Also ich kenne wirklich
keinen. Okay, gut, so gesehen, ja, dann. Ja.
Weil wir hatten, gab ja keine Reisefreiheit, wir durften da ja nicht hin. Ne? Und es wäre mir neu, aber
also, ich habe, also wie gesagt, mein Wissen basiert auf Dritten quasi. Deswegen kann ich nicht aus persönlichen Erfahrungen sprechen, aber was ich halt so halt mitgehört habe oder sowas, sind halt viele neben mich interessiert. Also was heißt viele, aber einige, wobei die kommen dann, glaube ich, auch eher nicht aus dem Grenzgebiet, sondern eher aus dem Landesinneren der Alt-DDR, wenn ich das so richtig verstanden habe oder einordnen konnte. Aber wenn du so zurückblickst, es hat ja dann auch an einem Auffangnetz gefehlt, oder? Um so diese Generation dann also vor allem auch die Eltern, beziehungsweise auch die Schüler, oder also Kinder, die in der Schule waren, weil die Lehrer waren ja auch Teil.
In der Schule habe ich es nicht wahrgenommen, dass dieser Systemwechsel irgendwie schwierig war. Das, also kann ich für mich persönlich so bewerten. Mag es vielleicht auch andere Erfahrungen geben. Ich war dann die Erste, die in der Klasse 5 ein Religionsunterricht genießen durfte. Da bin ich dann so reingeschwuppt.
Gehörst du einer Konfirmation an?
Also ich bin tatsächlich, das ist so eine Sache, die mir positiv in Erinnerung ist. Ja, also dadurch, dass mein Vater schon immer in der Kirche war.
Konvention hier, oder?
Evangelisch.
Ja.
Ja. Und sind wir dann, ich glaube, es war 92, es gab dann wie so Massentaufen. Also die Kirche hatte einen unheimlichen Zuspruch. Ja?
Der ist jetzt flöten gegangen. Der geht immer mehr flöten.
Ja, aber der geht bundeseinheitlich.
Ja, das hat mit der Wende nichts zu tun. Das hat
aber in den ehemaligen Ostländern gab es da erstmal wieder einen Zuspruch, weil es ja verpönt mindestens war im Osten in der Kirche zu sein. Also mein Opa war ein ganz braver Volkspolizist, hat sonst keinem was getan. Aber schon das war ein Grund, sein Kind natürlich nicht taufen zu lassen. Also meine Mutter war noch getauft, aber keine Konfirmation mehr. Mein Vater hatte Konfirmation und hat Repressalien in der Schule erlebt damals als Jugendlicher. Ja? Und wir sind dann so mit vielen meiner Schulkameraden haben wir uns 92 oder so dann taufen lassen. Ne?
Und was bedeutet dann jetzt Kirche so für dich? Und das interessiert mich jetzt als Pfarrersohn. verbindest du Kirche mit Glauben?
Ja. Ich bin da so reingewachsen, reingestolpert. Es gab immer eine tolle Christenlehre bei uns in Waldorf, einen sehr engagierten Pfarrer, der jetzt in Ruhestand ist, und seine damalige Frau, die diese Christenlehre veranstaltet hat. Und für uns war das eine schöne Stunde oder schöne zwei Stunden jede Woche, wo wir hin sind und uns getroffen haben als Kinder. Und darüber bin ich in diese Kirchgemeinde gekommen und habe mich dann auch sehr gerne taufen lassen. Also da musste mich keiner reinschubsen. Und habe da auch immer einen sehr guten Bezug dazu. Ich bin nicht der fleißige Kirchgänger, sag ich auch.
Bin ich
das
auch nicht.
Kann man, glaube ich, da sind wir uns einig, auch ganz anders leben.
Ja? Absolut, ja.
Aber keine Frage, die Arbeit, die Kirche auch im Hintergrund leistet, dann sind wir wieder bei der sozialen Arbeit, ist auch
Diakonie, Caritas, viele Kindergärten.
Genau, unabdingbar. Und allein dadurch bin ich da gerne Teil dieses Ganzen.
Das vergessen viele, wenn sie sagen, ich trete jetzt aus der Kirche raus, weil ich die Kirchensteuer nicht mehr zahlen möchte, was da für Arbeitsplätze hinten dranhängen.
Genau.
Wobei, da würde ich, ich habe ja notgedrungen irgendwie ein bisschen viel mit denen zu tun, mit der Kirche, und kriege da auch einiges mit. Und die haben halt eine schwierige Kommunikation nach außen. Also die machen das gar nicht so publik, was die so machen. Und wenn ich zu meiner Generation, schaffen sie die Kontaktpunkte nicht zu halten. Sie kriegen, also die werden mich vermutlich das nächste Mal in der Hochzeit, sofern die denn überhaupt kirchlich stattfindet, also beziehungsweise unabhängig jetzt von meinem Vater, aber wieder treffen oder halt dann bei der Beerdigung, also im Extremfall. Und davor war es halt mal eine Konfirmation, und was ist die Zeit dazwischen? Und da schaffen sie halt für viele auch aus meiner Generation nicht mehr diese Angebote, wo du sagst, es ist halt interessant.
Ja, das mag sein, wobei man jetzt nochmal, wenn man noch viele Jahrzehnte zurückschaut, war ja Kirche auch oftmals ein Muss, ja, da war ja schon auch viel Zwang dabei. Das bin ich ja froh, dass man das nicht mehr so lebt und dass man da nicht mehr beäugt wird und dass auch Kirche sich da gewandelt hat. Die Katholischen müssen noch ein bisschen nachziehen. Aber ja, Angebote schaffen, aber das ist ja auch in ganz vielen Bereichen so. Ich weiß immer gar nicht, ob viele Menschen diese Angebote nutzen wollen. Das gibt ja.
Das muss ja ein Bedürfnis, eine Nachfrage muss da stehen. Ja. Wenn ich das so bei dir raushöre, war ja bei dir oder bei deiner Generation auch einfach ein Bedürfnis, da in die Kirche zu gehen. Oder das waren tolle Nachmittage, wo.
Wir sind ja nicht in die Kirche.
Gut, aber das
waren
mein Haus oder
genau, genau, es waren Angebote,
die halt, für die Jugendlichen. Genau, und die halt irgendwie, wo eine Nachfrage, also die halt auf Nachfrage gestoßen sind, und die aktuellen Angebote erfüllen halt nicht mehr die Nachfrage, oder?
Das ist
oder?
Wie immer, das ist ganz oft abhängig von handelnden Personen. Und da gibt es sicher ganz viele positive Beispiele in den Kirchgemeinden, aber halt auch negative, ja.
Aber es ist spannend, das nochmal so aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Was fällt dir noch so ein, wenn du auf so diese, jetzt am 3. Oktober ist Jubiläum, 30 Tage Tag der Deutschen Einheit. Wenn du daran denkst, was schwebt dir da noch so im Kopf?
Wenn wir nochmal auf diese Glückskinder zurückkommen, also ich habe jetzt gerade mal 8 Jahre in diesem Unrechtsstaat DDR gelebt und durfte die Rest meiner Lebenszeit bislang in einem freien Land verbringen und mich selbst verwirklichen. Also ich habe wirklich alle Freiheiten genossen, weil ich ein gutes Familienhaus hatte, weil meine Eltern einen Job hatten oder sich selber wieder einen Job geschaffen haben, weil ich schulisch alle Möglichkeiten hatte oder mir die selber zunutze machen konnte oder aussuchen konnte, was ich machen will, wo ich hin will. Und das nicht zu vergessen, das immer auch wieder mal zu reflektieren und sich zu erinnern, ist, glaube ich, auch ganz wichtig, um zu wissen, wie gut es einem doch geht. Was anderswo, wir gucken gerade nach Weißrussland, nicht so selbstverständlich ist. Ja. Und diese Demonstrationsfreiheiten, die wir haben, auch wenn andere das gerade auf ihren Corona- und Hygienedemos monieren.
Weil das ist ja ein Totschlagargument. Wenn das tatsächlich so wäre, dürften die gar nicht demonstrieren.
Ja, natürlich.
Also das ist ja ein Widerspruch. Also, aber gut, das ist ja nicht rational argumentierbar.
Das ist alles paradox, und auch da möchte ich immer mal an den Einzelnen appellieren, das ist jetzt, naja, die hören dann eh nicht zu. Immer mal reflektieren, wie gut es uns trotz allem geht in diesem Land.
Ja.
Und dass sich keiner in der Wirtschaft, keiner in der Politik es leicht macht, sein Geschäft für Monate zu schließen zu müssen, schließen zu lassen, dass es sich Politik nicht einfach macht, Milliarden an Summen, die man sicher für bessere, die man sicher in andere Sachen gerne investiert hätte, zur Verfügung zu stellen, um diese Verluste aufzufangen. Das macht keiner für irgendeine paradoxe Verschwörungstheorie.
Nee, vor allem, ich habe mal diese Verschwörungstheoretiker oder beziehungsweise eine Wissenschaftlerin, die sich, die dann in dem Bereich halt irgendwie geforscht hat, also irgendwie aus dem Sozialwesen wird die gekommen sein. Es ist ja gar keine Theorie, weil es am Ende gar nicht aufgeht, sondern es ist eine Verschwörungsgeschichte. Weil eine Theorie muss ja am Ende irgendwie schlüssig dann sein, fand ich irgendwie auch sehr einleuchtend, als sie das, wie sie das so beschrieben hat. Aber das ist, ja, aber ich glaube, da ist auch mit rationalen Argumenten nicht so viel zu machen.
Es ist eine schwierige Zeit für ganz viele Branchen, da müssen wir überhaupt nicht drüber streiten. Auch soziale Kontakte haben da enorm drunter gelitten, schauen wir in die Pflegeeinrichtungen und so weiter. Aber ich kann immer nur sagen, es ging immer um den Schutz der Einzelnen, nicht um den Schutz von meiner Person, die gesund ist, sondern darum, andere zu schützen, dass ich halt nicht zu meiner 92-jährigen Oma immer zu fahre und weil ich nicht weiß, wer es trägt, diesen Virus. Und leider haben wir in der Bekanntschaft auch mehrere Personen, die es hatten und auch welche, die wirklich extreme Langzeitschäden davontragen. Oder wir wissen es noch nicht.
Genau, das ist das Problem.
Aber momentan offiziell nach 2 Wochen nach RKI gesundet sind, aber weiterhin im Krankenhaus sind, regelmäßig unter ärztlicher Beobachtung, eine enorm eingeschränkte Lungenfunktion haben in dem einen Fall.
Das Gehirn geht's, glaube ich, habe ich auch schon, also einige Patienten.
Ja, aber es ist alles noch nicht erforscht, genau. Ja. Und dann zu sagen, das ist alles nicht, ist einfach unverantwortlich.
Also im Nachgang, wenn du dann irgendwie 10 Jahre zurückblickst oder sowas, dann feststellst, ja, wir haben Vorsicht, also mehr Vorsicht walten lassen als irgendwie Nachsicht, dann ist es ja positiv, aber es ist doch katastrophal, wenn du dann in 10 Jahren zurückguckst und denkst, oh, scheiße, wir haben das massiv unterschätzt.
Ja. Ja, das ist ja auch wie Schweden, dass dann viele gesagt haben im April, guckt nach Schweden, die machen das alles ganz anders und die machen das offener. Ja, Schweden ist nicht so dicht bevölkert wie Deutschland, das muss man auch vorab ganz klar sagen. Und am Ende die Zahlen haben Schweden auch nicht recht gegeben.
Die haben enorm hohe Todeszahlen und einen enorm hohen Anteil der Todeszahlen, aber auch an der älteren Bevölkerung quasi, wo sie es nicht geschafft haben, die Altenheime und Co. Zu schützen.
Also ich glaube, da haben wir... In 10 Jahren werden wir wissen, ob wir hier und da zu übervorsichtig waren, aber ich glaube trotzdem, alles in allem richtig gehandelt. Der große Teil der Bevölkerung stimmt dem auch zu. Die da gerade demonstrieren, sind für mich wirklich eine Minderheit, die sich über soziale Medien einfach viel Gehör verschaffen, dass du sonst so ohne soziale Medien gar nicht gehabt hättest, diese Wahrnehmung.
Das ist Fluch und Segen zugleich. Genau. Auf der einen Seite bist du enorm oder kannst du enorm aufgeklärt sein. Also wenn ich überlege, wie vor Internetzeiten oder vor Tabletzeiten, wie ich mir da Informationen gesucht hätte, keine Ahnung. Also
ja, mein Kind sagt immer, Mama, google doch mal.
Genau, oder frag Alexa. Alexa, wie geht denn das?
Ja.
Aber glaubst du, diese Radikalisierung, die da auch so ein bisschen stattfindet, oder auch wenn du überlegst, wer da so jetzt bei den Demonstrationen so dabei ist, das sind ja ganz, ganz viele unterschiedliche Leute und auch...
Das ist ja das Perfide. Die wären früher nie an einen Tisch zusammen.
Nee, das sind ja Linksextremisten, Rechtsextremisten, Impfgegner.
Impfgegner, Impfleugner, ja, und das ist so dieses... Also ich könnte mir nicht mehr in den Spiegel schauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn ich da mit irgendwelchen Rechten mich da instrumentalisieren lasse am Ende, ja. Also ich hoffe, das bleibt die kleine Minderheit, oder ich denke, es bleibt.
Sie sind halt aktuell sehr laut.
Sie sind laut, aber man muss ihnen ja nicht noch mehr Aufmerksamkeit schenken.
Aber wie würdest du insgesamt auch diese oder nimmst du eine Radikalisierung wahr? So ein Hang Richtung Extremismus, egal in welche Richtung, aber oder täuscht es eben durch die Lautstärke?
Ist schon da. Man muss ja auch Radikalisierung, das sind wenige Einzelne, denke ich. Die sind sicher auf beiden Seiten da. Aber wir haben das Problem, und das sieht man ja in Thüringen klassisch mit den Zahlen, die AfD hier einfährt, eine große Unzufriedenheit in der Bevölkerung, gefühlte Unzufriedenheit, die irgendwie gekonnt auffangen.
Aber woher kommt die? Also ich verstehe das so nach der Wende, du hast ja eine enorm hohe Arbeitslosigkeit, die war ja, keine Ahnung, bei fast 20% im Höchststand, aber mittlerweile ist das ja abgeklungen. Das ist ja fast auf, ist ja fast pari, also fast gleich von der, also zumindest die letzten Zeilen, die ich so gesehen hatte, was Ost-West-Vergleichheit angeht. Woher kommt es?
Diese große Unzufriedenheit wird in großen Teilen geschürt. Und sie hat in ländlichen Regionen fast sie oft Fuß. Das merken wir. Wir haben ja auch gerade hier unten ein Thema, Kloster Fessra, so eine Keimzelle, wo, gut, da sind dann einfach Liegenschaften da, die auch von Rechten betrieben werden.
Was ist das?
Tommy Frank hat dort eigentlich ein bekannter Neonazi und dann diese Rechtsruckkonzerte, die da stattfinden seit vielen Jahren. Und jetzt zumindest versucht durchs Innenministerium das auch ein bisschen einzuschränken, zu unterbinden, die Auflagen endlich auch mal konsequent höher zu machen. Da hat unser Innenminister eigentlich sehr gute Arbeit geleistet in den letzten Jahren. Diese Angst, vergessen zu werden im ländlichen Raum, also das ist alles sehr, sehr diffus, ja. Man kann ja immer nur spekulieren. Aber oftmals, die Kinder sind weggezogen, es stehen Höfe leer auf den Dörfern und das hat man ja, wenn ich nach Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern hochgucke, ist das ja genauso, ja. Kommunen, die keine Haushalte mehr zusammenkriegen, die aber so viel Struktur vorzuhalten haben für so wenig Menschen, dass dann auch Vereinsarbeit immer schwieriger wird, ja, für immer weniger Leute irgendwie ein Dorfleben, eine Gemeinschaft hochzuhalten. Und dann klinken sich dann, ja, so bestimmte Vereine, politische Richtungen ein, dieser Unmut, dass man noch zu wenig Geld in die Region gibt, dass sich da zu wenig entwickelt, dass man so viel vielleicht auf die Städte guckt, wo das Leben tobt. Ja, das ist glaube ich, wirklich immer ein Thema. Das glaube ich,
ja. Die Frage ist, was machst du denn? Also was kann man anderes machen? So,
ich gucke manchmal ein bisschen neidisch nach Bayern. Die haben tatsächlich aber ein bisschen die Kurve bekommen seit ein paar Jahren. Jetzt war es ja auch nicht immer so, dass Bad Königshofen und die Ecke gleich im grenznahen Gebiet so toll aufgestellt war die letzten Jahre. Aber ich glaube, man hat erkannt, dass man auch Infrastruktur denen wieder zurückgeben muss. Also da wird halt jetzt mal ein Finanzamt neu gebaut, um dort wieder Arbeitsplätze dauerhaft anzusiedeln. Weil warum muss denn jedes Finanzamt, jedes Amt in der Landeshauptstadt oder in der Bezirkshauptstadt sitzen? Das kann in Zeiten mit Breitbandausbau genau mehr im ländlichen Raum sein. Und die Leute müssen halt nicht jeden Tag viel auf der Straße unterwegs sein. Das ist mir übrigens auch das Thema, was die Woche ein bisschen auch durch die KZen ging, wo ich froh bin, dass das jetzt mehr aufgemacht wird. Homeoffice,
ja. Ja, das Recht auf Homeoffice, ne? Das ist ja schon länger im Gesetzentwurf.
Recht. Ich glaube auch, dass sich die Arbeitswelt, dass sich auch Arbeitgeber da irgendwann bewegen müssen, als dass sie das Angebot machen müssen, um die Fachkräfte zu bekommen. Klar geht Homeoffice nicht in der Pflege, geht es in vielen Produktionsbetrieben nicht. Das kann aber nicht sein, dass wir es dann nicht woanders versuchen. Ich stelle mir aber auch vor, den ökologischen Nutzen, den wir irgendwann davon haben. Ja? Wenn ich halt nur 2-3 Mal die Woche ins Büro fahren muss auf 100 Kilometer, kann ich das Auto stehen lassen oder ich kann es mit meinem Mann teilen. Ne? Das hat ja auch ökologische Komponenten und eine andere Arbeitswelt, Familie und Beruf. Und das wieder ein bisschen zu bringen, dass die Generationen dann auch mehr wieder zusammen vor Ort leben können, das in den ländlichen Raum auch wieder zurückzugeben. Ne? Mehr Infrastruktur, dass da wieder mehr Leben vorherrscht und nicht nur am Ende die älteren Generationen da sind, kein Arzt mehr da ist, gefühlt kein Arzt mehr da ist oder wir keinen neuen Arzt herbringen.
Oder der Arzt älter ist als die Rentner.
Ja, so, ja. Und dann danach kriegt man keinen Jungen mehr bei, weil es unattraktiv ist, eine Praxis dort aufzumachen, weil klar, dann gehe ich lieber irgendwo in eine größere Stadt und habe auch für meine Kinder mehr davon, wenn ich Ärztin bin. Da müssen wir unbedingt den Umschwung schaffen. Und auch wenn das erstmal mehr Geld kostet, der ländliche Raum wird gemäß am Bürger pro Person immer mehr Geld kosten, weil einfach mehr Infrastruktur da ist auf die Fläche. Aber wir können es ja nicht liegen lassen, dieses Thema.
Ich glaube aber auch, dass es attraktiver wird für Städte. Wenn du überlegst, wie schnelllebig es in der Stadt ist oder wie du da in so ein Hamsterrad da reinkommst. Also wenn ich war jetzt nur ein Wochenende oder ein verlängertes Wochenende in Berlin oder in Hamburg. Da war ich auf einer Messe, das waren 3 Tage und ich bin nicht zur Ruhe gekommen. Also es lag auch daran, dass mein Terminkalender da irgendwie schon sehr, sehr voll war, aber trotzdem, du hast so diese Entschleunigung, dass du halt abends noch irgendwie auf dem Balkon sitzt und dann mal irgendwie auf den Wald guckst, hast du nicht, sondern du guckst halt irgendwie auf das Nachbarhochhaus.
Genau.
Und das gibt dir nicht das Gefühl von Freiheit und dadurch irgendwie auch frei, also ja.
Genau. Also ich denke halt, die Jugend nach der Schule, nach dem Abitur sollen gerne raus, mal ein paar Jahre was anderes kennenlernen, sollen ihr Studium machen, aber wir müssen diese Angebote schaffen und die Grundlagen dafür schaffen. Da ist Breitbandausbau einer der größten Faktoren überhaupt, dass sie irgendwann wieder zurückkommen, heimatnah. Das, was früher auch immer ganz gut funktioniert hat, dieses, sage ich mal, 3-Generationen-Haus, Oma, Opa, Mama, Papa mit den Kindern nebeneinander, das wird man so nicht mehr hinkriegen. Aber ich glaube, das ist auch, was viele noch träumen und dem älteren Generationen das auch vermisst, klar, dieses alleine gelassen werden.
Zum Abschluss, wir sind schon ein bisschen über die Stunde drüber. Die Frage an dich, was treibt dich an, Politik zu machen? Also was ist dein Ansporn?
Ich bin überall so reingeschubst worden, ist falsch, langsam reingewachsen. Also als ich dann irgendwann wieder in Meiningen zurück war, ein bisschen wirklich Ortsvereinsarbeit und das auch, muss man sagen, liegt oft an handelnden Personen. War immer eine gute Truppe, ist heute noch eine gute Truppe, der ich mittlerweile hier in Meiningen zumindest noch Vorsitzende bin. Und es braucht viel Geduld und auch das musste ich lernen, ne? Dass natürlich manche Beschlüsse müßig sind, dass manche Beschlüsse ein paar Jahre brauchen, bis man sie politisch durchgeboxt hat. Aber man sieht dann die Ergebnisse. Es geht los bei bestimmten Häusersanierungen. Unser Volkshaus hier in Meiningen war so der Klassiker. Das ist der am Theaterparkplatz, so eine Veranstaltungsstätte. Wo meine Eltern wahrscheinlich schon ganz viel geschwurft sind zu Jugendzeiten und das jetzt einfach über 20 Jahre brach lag, ja, und nicht saniert werden konnte aus meist politischen Gründen leider. Wir haben das jetzt geschafft hier in Meiningen und das sind so Meilensteine, wo man sich wirklich freut, dass man auch vor Ort was machen kann, was gelingen kann. Und dann merkt man aber irgendwann, eine Vernetzung braucht es auch in Kreis und ins Land. Weil Kommune allein kann das nicht packen. Ne? Da sind wir uns auch alle einig. Und deswegen die Möglichkeit, für den Landtag zu kandidieren letztes Jahr, habe ich dann genutzt und hatte eine sehr tolle Unterstützung auch hier unten vom Team. Und ja, bis jetzt macht's großen Spaß. Und man hofft so. Und dieses Thema ländlicher Raum treibt mich wirklich um, weil wir das hier in der Rhön haben. Aber Thüringen ist zu 75% ein Flächenstaat. Das haben wir überall. Bayern ist davor auch enorm betroffen. Und ich glaube, das sind so viele positive Sachen, die man machen kann. Wir haben auch so viele Standortvorteile. Du hast es ja auch schon gesagt. Dazu gehört zum Beispiel, dass ein Häuschen hier nicht so viel kostet wie in München oder in Erfurt.
Ja. Ja?
Und das muss man auch immer wieder gebetsmühlenartig, auch auf Landesebene sagen, bis es irgendwann eine Mehrheit findet.
Ich habe schon in mehreren Podcasts auf einen Kommentar von Markus Büttner ich glaube, es war in der Mainpost verwiesen und er hat in München relativ lange gearbeitet und hat geschrieben, warum er froh ist, die Corona-Pandemie in der Rhön erleben zu dürfen oder erleben zu müssen, in Anführung, also je nachdem, wie man es halt formuliert. Und das trifft den Nagel ziemlich gut auf den Kopf.
Du kannst hier schön aus dem Weg gehen.
Ja. Ja, tatsächlich, Abstand aber halten, auf eine positive Art
ja,
und Weise.
Ja, natürlich, genau. Ja. Ja.
Passend, du kriegst gerade einen Anruf zum Abschluss. Irgendwo klingelt's. Vielen Dank für
das
super interessante Gespräch.
Hat mich gefreut.
Mach's gut, ciao.
Ciao.